Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Nein, das ist ja, wir wollten ja gar nicht Musik spielen. Wir begrüßen nämlich unseren Studiogast zuerst, aber nicht ohne, dass wir kurz andeuten, worum es denn geht.
Politische Themen, Analysen und Diskussionen aus dem Herzen von Deutschlands größter Medienmarke. Ärger, Neugier, Freude. Die wichtigsten Fragen der Woche, wir liefern die Antworten. Bild Politik.
Obwohl aufmerksame Medienmagazin-Hörerinnen und Hörer kennen diesen Spot schon von der Medienmagazin-Ausgabe vom 15. Dezember 2018. Aber nun ist sie da, die Bildpolitik. Daniel, schon gelesen?
Ja, wir haben uns ja mit dem Studiogast auch schon, wir haben uns ja gesehen am Donnerstag in Hamburg, präsentierte Nikolaus Blome die erste Ausgabe.
Und damit herzlich willkommen.
Guten Abend.
Der stellvertretende Chefredakteur, genau, und Redaktionsleiter von Bild Politik und
gemeinsam mit Selma Stern, wenn ich das sagen darf.
Ganz genau, der Erfinderin, die wir gleich auch noch hören zumindest. Sie ist nicht hier heute Abend, aber ihre Stimme ist präsent.
Seit dem 8. Februar 2019 ist sie auf dem Markt. Haben Sie da bewusst diesen 8. Februar ausgesucht? Denn es ist der Geburtstag des Ministeriums für Staatssicherheit, wahrscheinlich nicht. Aber auch in dieser Woche ist zum Beispiel der Freitag 10 Jahre in seinem neuen Relaunch am Markt. Weswegen der 8. Februar oder wegen der Berlinale?
War mir ein Zufall. Wir wollten möglichst rasch an den Markt und haben das am Ende des vergangenen Jahres dann endgültig und abschließend beschlossen, das in einem großen Markttest im Norden bei Hamburg und drumherum zu versuchen. Und dann war es eben der 8. Februar und auf die Berlinale, ehrlich gesagt, gehe ich eh nicht.
24 Stunden nun online. Wie läuft's?
Das Interesse ist sehr groß.
Weil es ist, man muss dazu sagen, es gibt es auch als PDF, kann man sich runterladen. Kostenpflichtig.
Ja, es gibt als E-Paper. Verkauft, selbstverständlich. Journalismus sollte immer verkauft sein, wie ich finde. Und immer, weil er immer Geld kostet und die Journalisten auch Geld verdienen müssen, die da arbeiten. Also, wird verkauft als E-Paper. Gute Resonanz. Eine Zahlen habe ich jetzt nicht dabei, aber schon am Freitag, am Samstag vor allen Dingen, ist das sehr, sehr gut gelaufen. Und die ersten Rückläufe aus den Kiosken, aus den Verkaufsstellen sind auch ganz gut.
Bildpolitik ist am Start. Wir werden mit Ihnen auch darüber sprechen, ob es Sinn macht oder sinnvoll ist, nach dem Versuch, Fokus als Gegenspiegel zu platzieren, noch ein drittes wichtiges Nachrichtenmedien politisches Magazin, nicht medienpolitisches, sondern politisches Magazin auf dem Markt zu etablieren. Aber zunächst erstmal unser obligater Hinweis.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Elvis Costello. Ist das nach Ihrem Geschmack, Nikolaus Blome?
Ich gebe zu, ich habe nicht immer Radio 1 gehört, mich aber im Laufe der Jahre dann wirklich reingehört. Und darum finde ich Elvis Costello das hier zum Beispiel eigentlich sehr, sehr angenehm, ja.
Sehr schön, dann sagen wir Ihnen, hoffentlich ist das jetzt hier nicht zu wortlastig in Ihren Ohren, denn wir wollen Sie doch so ein bisschen ausfragen zu Ihrem neuen Printprodukt. Aber Daniel, du hast ja glücklicherweise schon ein bisschen Vorkenntnis. Du warst ja in Hamburg, haben wir gerade gehört, als das Blatt offiziell vorgestellt wurde, Bildpolitik.
Genau, es sind einige Kollegen auch aus Berlin sogar gekommen. Wir haben eben schon im Vorgespräch sozusagen darüber geplaudert. Herr Blome, Sie sind ja nicht so überrascht, dass es doch einen relativ großen Auflauf gab. Ich fand das schon interessant, dass sogar Kollegen aus den übrigen Städten angereist kamen. Aber vor allen Dingen war dort auch Ihre journalistisch gesehen Partnerin, ne, Selma Stern, die Ideengeberin des Heftes, eine junge Kollegin, die Vorstandsreferentin ist, eines Axel Springer Vorstands, und mit der Idee um die Ecke kam doch so etwas wie Bildpolitik einmal zu machen. Und da wir uns gleich hier unterhalten können live, die Kollegin aber nicht da ist, hören wir vielleicht kurz etwas von ihr. Ich habe sie unter anderem danach gefragt, wie denn eigentlich das Magazin, das da eine eigene Struktur hat, wieder strukturiert ist.
Wir teilen das Blatt auf nach Ärger, Neugier und Freude, weil wir gesehen haben, dass die klassischen Muster wie Innen, Außen, Wirtschaft, Politik bei ganz vielen Themen, die den Menschen wichtig sind, einfach nicht mehr zutreffen. Gleichwohl sehen wir, dass wir jede Woche Themen beobachten, die die Menschen ärgern oder neugierig machen oder freuen.
Zwei emotionale Begriffe fehlen, Hass oder Ängste, ist das bewusst?
Es sind einfach keine Gefühle, aus denen man analytische Fragen ableiten kann, während Ärger, Neugier und Freude das sehr wohl sind. Wenn man sich über ein politisches Phänomen ärgert oder wenn einen etwas neugierig macht, dann heißt das per Definition, dass da noch eine Frage offen ist.
Das heißt ja, dass Sie letztlich die Erfinderin, die Ideengeberin sind. Ein Produkt hat Ihnen gefehlt, das eine Mischung ist aus der Seite 2, der Politikseite der Bild und das Economist letztlich aus Großbritannien, was ja eine ziemlich, will fast sagen, skurrile Mischung, ungewöhnliche auf jeden Fall Mischung ist. Ist jetzt das Ergebnis, die Seite 2 der Bild und der Economist?
Ich glaube, das ist es tatsächlich. Natürlich sind diese beiden Produkte sehr, sehr unterschiedlich. Das war uns auch von Anfang an völlig klar. Ich glaube, die Gemeinsamkeit, die wir hoffen, hier auch mit herausgearbeitet zu haben, ist eine gewisse analytische Schärfe und Klarheit. Einerseits in der Einteilung der Texte, in Meinung, Analyse und Bericht und andererseits auch in der Präzision der formulierten Fragen und der daraufgegebenen Antwort.
Herr Blome, vielleicht zu diesem Vergleich oder zu dem Mix, dass Bildpolitik so etwas wie die verlängerte Werkbank der Seite 2 der politischen Seite der Bildzeitung ist, kann man sofort nachvollziehen. Aber dieser Vergleich mit dem britischen Economist, wie viel steckt denn da drin? Woran machen Sie das denn fest?
Gut, wie Selma Stern schon sagte, machen wir das fest an der Kompaktheit des Auftritts, auch was die Seitenzahl angeht, ist das durchaus eher wie Time, Newsweek oder Economist und eben nicht so breit auslagernd, steinschwer, wenn man will, wie manche andere politischen Magazine oder politischen Wochenzeitungen in Deutschland. Und die Idee ist halt, einen sehr kompakten, analytischen und dann an bestimmten klar ausgewiesenen Punkten auch sehr meinungsstarken Journalismus anzubieten in einem Markt, von dem wir glauben, dass er derzeit nicht richtig bewirtschaftet oder adressiert wird, nämlich von Leuten, die ungeheuer politisiert sind, so sehr politisiert wie ganz lange nicht, glaube ich, und trotzdem zu den aktuellen, gegenwärtigen, angebotenen politischen Magazinen nicht greifen. Und das muss ja einen Grund haben. Wir glauben, dass da ein Markt steckt von Leuten, die über Politik streiten, sich aufregen, sich freuen.
Glauben Sie nur oder wissen Sie es? Haben Sie Marktforschung gemacht?
Wir haben natürlich auch eine Marktforschung gemacht, einen halben Schritt zurück. Das Fundament ist der Widerspruch, politisierte Zeiten, emotionalisierte Zeiten, glaube ich, gibt es keinen Streit darüber, dass das so ist, aber fallende Auflagen in den politischen Magazinen. Aus diesem Widerspruch glauben wir, schon mal ableiten zu können, da muss noch was sein, was man adressieren kann, was vielleicht hoffentlich, wie ich glaube, sicher so ein Magazin tragen kann. Und natürlich haben wir eine große Marktforschung mit einem Dummy, wie man das nennt, mit einer Probeausgabe gemacht und die ist sehr, sehr gut verlaufen.
Wir können Ihnen die Frage nicht ersparen, auch wenn Sie gelegentlich mit den Augen rollen, wie vorhin, das konnten die Hörerinnen und Hörer nicht bemerken, weil das ist natürlich, sind so Fragen, die ständig kommen, aber Sie gehören zu den Basics. Die Fußballbild ist an den Renditeerwartungen des Axel Springer Verlages gescheitert, obwohl man denken könnte, das ist der Volkssport Nummer 1. Und wieso glauben Sie nun, dass, wenn der Fokus nicht mehr diese dominante Rolle spielt beim Spiegel, der Spiegel auch zu kämpfen hat, auch unter Glaubwürdigkeit, Stichwort Relotius oder auch Football Leagues, dass man mit einem Printmagazin wie mit der Bildpolitik da möglicherweise Leser zurückgewinnen kann?
Noch einmal, weil wir glauben, dass da eine Nachfrage ist, die offenkundig angesichts fallender Auflagen nicht bedient wird, wiewohl aber da zu sein scheint, weil so viele Menschen, erleben Sie doch selber, hier im Studio, im Büro, am Küchentisch, abends beim Bier, irgendwo in der Kneipe, viel mehr über Politik reden als zuvor, auch viel engagierter, viel meinungsstärker, viel emotionalisierter. Das, glaube ich, ist und beschreibt den Markt, auf den wir wollen, der, warum auch immer, von anderen derzeit nicht adressiert wird.
Jetzt hatte die Bildredaktion mit Fußballbild ja schon ein großes Projekt. Das wird sich ja auch Geld gekostet haben, wenn man es eben am Ende dann doch einstellt. Wie groß ist denn der Erfolgsdruck letztlich? Hören wir dazu vielleicht auch nochmal Ihren Chef sozusagen, Konzernchef Matthias Döpfner, der im Dezember bei der Ankündigung von Bildpolitik dies gesagt hat.
Ich selber liebe dieses Konzept. Ich glaube auch dran. Das Interessante ist, Sie wissen, wir probieren ja sehr viel. Wir haben gerade wieder einen Versuch einstellen müssen. Fußballbild hat nicht funktioniert. Da waren sich alle hundertprozentig sicher, das wird der absolute Burner. Das wird riesige Auflagen bringen, weil Fußball interessiert jeden. Bei Politik haben jetzt viele gesagt, naja gut, aber Politik, Minderheitenthema und wer will es wirklich wissen und so. Schauen wir mal.
Ist das eine Regel beim Springer Verlag, dass das, was vom Bauch her nicht klappt, dann klappt?
Eine Regel beim Springer Verlag ist vor allen Dingen, Dinge zu versuchen. Aus einer Position heraus, Gottlob, das auch noch versuchen zu können, sich also auch leisten zu können, dass gelegentlich mal was schief geht und dann wischt man sich den Mund ab und versucht das Neueste oder das Nächste. Das ist eine Stärke eines Verlages, der sich in einer Form digitalisiert hat, dass er im Digitalen sehr, sehr gutes Geld verdient und sich darum natürlich auch noch leisten kann, ein schieres, nacktes Holzprodukt zu gründen, in einer Zeit, wo alle oder viele sagen, auf Holz geht nicht mehr viel. Ich glaube, auf Holz geht noch eine ganze Menge. Man sieht die ganzen Auflagen. Ich glaube, habe ich gestern oder vorgestern erst gehört, insgesamt gibt es noch 11 Millionen Ausgaben, 11 Millionen Auflage aller Regionalzeitungen. Das sind enorme Werte, weit über den Werten, wenn ich das richtig sehe, im europäischen Nachbarland. Fußballbild bedauerlicherweise für die Kollegen vor allen Dingen hat nicht geklappt, hat zuerst gut geklappt und dann nicht mehr ganz so gut. So ist es dann eben. Und jetzt versuchen wir das Nächste.
Wenn Sie sagen, Sie können sich das in Anführungszeichen dann auch leisten in einem Verlag, weil er eben auch noch so kräftig dann doch auch mit dem Rückenwind der täglichen Bild funktioniert. Wie viel Kräfte können Sie denn binden für so ein Projekt? Das heißt, wie viel Kolleginnen und Kollegen arbeiten jetzt exklusiv an diesem Projekt, damit es funktioniert? Und wie viel müssen Sie auf Schlagwort Synergie setzen?
Das ist schwer zu beziffern. Es gibt jetzt keine Redaktion, die frisch vom Scratch, wie man das früher vielleicht gemacht hätte, vor 10, 20 Jahren eingestellt worden ist und die arbeiten dann so lange, bis sie die erste Nummer haben und so weiter. Das entsteht aus dem Workflow, aus dem Fluss der täglichen Produktion fürs tägliche, die tägliche Bild-Zeitung in Print, das Digitale auf Bild.de. Und natürlich arbeiten eine ganze Reihe von Kollegen jetzt fast rund um die Uhr für dieses Magazin. Aber viele Kollegen scheren auch ein, schreiben einen frischen Text, wie Paul Ronsheimer, den wir nach Venezuela geschickt hatten, natürlich für erstens die Zeitung, zweitens für Bild.de, drittens für Bewegtbild, was wir viel mit ihm gemacht haben aus Venezuela. Und nun hat er uns einen Text, wie ich fand, einen brillanten Text aus Venezuela geschrieben, der entlang eines sehr emblematischen, charismatischen Fotos der Frage nachgegangen ist, ob der neue bislang überwiegend selbsternannte Präsident von Venezuela, Herr Guaido, so etwas ist wie oder so etwas auslösen kann wie die Kennedys in den USA. So ein Aufbruch, so eine Hoffnung, so eine Freude. Darum haben wir dieses Thema auch in unserer Rubrizierung Ärger, Neugier, Freude in das Freudethema, in den Freudebereich in Anführungsstrichen gesteckt. Das hat er für uns gemacht, für dieses Heft. Insofern ist er der Mitarbeiter dieses Heftes, aber ich kann jetzt nicht sagen, der arbeitet rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Day on 7 Days, für uns.
Vielleicht ist das ja auch gerade das Problem. Sie kennen Stefan Niggemeier. Er hat gestern auf Radio 1 um 11.10 Uhr, da kann man das auch nochmal auf der Seite nachlesen, einen ersten Einblick gegeben in seine Gefühle beim Lesen von Bildpolitik. Hören wir ihm mal ganz kurz zu.
Mein erster Eindruck als jemand, der leider die Bild beruflich jeden Tag liest, ich habe das alles schon gelesen, was da drin steht. Das ist so ein Aufguss von all den Dingen, die jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Also die große Klage, warum sind die so gemein? Ist die Politik so gemein zu uns Autofahrern? Warum tut niemand was gegen die gefährlichen Wölfe? Warum ist Angela Merkel immer noch Kanzlerin und warum regiert die so schlecht? Also all das, was man jeden Tag da lesen kann, kann man jetzt auch komprimiert einmal die Woche lesen. Verpackt als Fragen, also so das, was sie besonders machen, ist, dass die Überschriften fast immer Fragen sind. Also die Titelfrage ist, warum versagt unsere Regierung? Oder warum haben wir mehr Funklöcher als Albanien? Wie gut geht es den Rentnern wirklich? Ist das die neue Hoffnung gegen den Krebs? Und meine erste Kritik wäre, ich hätte so gerne so ein paar Antworten da bekommen.
Ja, Antworten fehlen.
Da hätte der Kollege Niggemeier vielleicht ganz gut dran getan, auch noch über die Überschrift hinauszulesen, in den Text. Das sind die kleineren Buchstaben, gebe ich zu. Aber wenn er sich die Mühe gemacht hätte, hätte er seine Antworten gefunden.
Ich glaube, das hat er gemacht. Und ich habe auch nochmal nachgelesen. Sonst hätte er
nicht so antworten können.
Zum Beispiel bei Albanien, warum wir hinter Albanien sind. Da hat der Telekom-Chef auf dem VDZ-Kongress gesagt, weil es zu viele Bürgerinitiativen gibt, die den Ausbau von bestimmten Antennen blockieren. Das war seine Einschätzung. Dieses Argument fehlt völlig. Sie beantworten, warum das so ist, dass wir Funklöcher haben, aber nicht im Prinzip danach beurteilt, wo die tatsächlichen Ursachen sind. Die Telekom baut in Albanien dieselben Anlagen auf wie bei uns, aber meint, da ist mit dem System dort viel schnelleres Arbeiten möglich.
Was hätte Herr Niggemeier wohl gesagt, oder vielleicht auch Sie, wenn wir die Schuld für das schlechte Netz, also bei der Frage, wer hat Schuld am schlechten Netz, 1:1 auf die Argumentation des Anbieters eingestiegen werden. Das hätten Sie genauso wenig ernst genommen wie Herr Niggemeier und ich nehme es übrigens auch nicht ernst. Ja, denn in allen anderen Ländern funktioniert es ja. Und ich glaube nicht, dass es an den Masten liegt, beziehungsweise an den Bürgerinitiativen liegt, das macht es sich jetzt sehr einfach. Es liegt an schlecht formulierten Verträgen, die nicht unterschieden haben.
Es liegt
haben.
An der Demokratie. Demokratie braucht manchmal länger. Das ist das Problem, Herr Blum, und das steckt nicht in Ihrem Artikel.
Ich glaube, dass bei der Funklochfrage sich keine demokratietheoretische Frage stellt, sondern eine technische. Und im Kern ist, glaube ich, das wirklich der wirkliche Punkt, der maßgeblich und ausschlaggebend ist, der Umstand, dass eine Bundesregierung einen Vertrag unterschrieben hat mit Anbietern, die nach Abdeckung in Prozent der Bevölkerung abgeschlossen waren und nicht in Prozent der Fläche. Mit dem Ergebnis, dass große Flächen, in denen wenig Menschen wohnen, also ein schlechtes Netz, mithin Funklöcher haben. Und sie können nicht erklären, beziehungsweise sie können nicht allein sich damit zufrieden geben, auch in der Bundesregierung nicht, in einem hochentwickelten industriellen Land, dass man als Vorstandschef oder auch als normale, ich weiß nicht was, von einem Raum in den anderen laufen muss, um ein Handynetz zu haben. Sie können nicht erklären, warum entlang einer Trasse zwischen Hamburg und Berlin, also ich glaube, der größte...
Also Sie können es nicht erklären, Sie geben also keine Antworten, sagen Sie ja selbst.
Nein, oh Mann, Mann. Nein, Sie können das nicht erklären, ohne der Politik einen Teil der Verantwortung zuzumessen, denn das ist eine politische Entscheidung, wie wollen wir unser Netz haben. Und natürlich hängt sich die Politik maßgeblich als Spieler, als Entscheider und auch als Verantwortungsträger in diese Debatte rein. Sehen Sie den Wirtschaftsminister, der sagte, das ist mir so peinlich inzwischen, unser deutsches Handynetz, dass ich mich von ausländischen Amtskollegen nicht mehr im Auto anrufen lasse, weil es so peinlich ist, dass das immer abreißt. Da hat sich die Politik, die Geschichte ja selber angezogen.
D'accord. Wir haben ein kleines Spiel mit Ihnen vor. Eigentlich ist es kein Spiel, sondern das, was Sie eigentlich auch regelmäßig machen, nämlich den Schlagabtausch mit Argumenten. Wir haben einen Überraschungsgast für Sie bestellt. Es ist nicht Stefan Niggemeier, sondern ich bitte mal einfach unseren Studiogast rein. Er hat nämlich mein Heft, mein Printheft und liest draußen im Vorraum Ihr Bild-Politik-Magazin und kommt jetzt hoffentlich durch die Tür. Ich muss das beschreiben, Lachen auf beiden Seiten und man freut sich, man fällt sich wahrscheinlich nicht um die Arme.
Ich hatte es geahnt. Ah. Der Kollege Augstein war den ganzen Nachmittag schweigsam, als ich wichtige Fragen an ihn richten wollte.
Ja, Jakob Augstein, er ist der Neugründer, wenn man so will, des Freitag. Ich hatte vorhin das Jubiläum erwähnt.
Aber ich bin hier auch unter Vorspielungen falscher Tatsachen hergelockt worden. Man muss wirklich die Hörer von Radio 1 warnen, sie haben es hier mit... Trickbetrügern zu tun. Mir hat man gesagt, diese Sendung habe den Zweck, das 10-jährige Jubiläum des Freitag zu feiern.
Kommen wir noch dazu.
Stattdessen muss ich jetzt Werbung für ein Produkt des Springer Verlags machen. Mache ich auch gerne, ändert dann aber was am Honorar. Klammer auf, das war ein Scherz, Klammer zu.
Ich habe leider, hier gibt es normalerweise so Cards mit Lachen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Aber es ist alles gut. Jakob Augstein, Sie sind ja passionierter, leidenschaftlicher Rhetoriker im Zusammenspiel mit Nikolaus Blome auf Phoenix. Dort haben Sie ein interessantes Format, wo sich die Moderatoren eigentlich gar nicht melden, sondern Sie miteinander streiten. Ich gebe Ihnen erstmal jetzt...
Da gibt es keine Moderatoren und die haben Sie jetzt auch
schon. Es gibt ja Phoenix-Moderatoren, aber
Wir sind die Moderatoren.
Genau. Sie könnten jetzt theoretisch auch den Saal verlassen, weil den Rest können wir auch alleine machen.
Das haben wir vor, allerdings muss ich ein bisschen die Regler schieben. Ich gebe Ihnen jetzt 4 Minuten, Herr Augstein, und Sie können sich fetzen zum neuesten Produkt aus dem Springer Verlag.
Ich dachte, wir reden über unsere fantastische Zeitung, die heute 10-jähriges Jubiläum hat.
Genau, nach dem Service auf Radio 1.
Die habe ich extra mitgebracht. Nein, ich habe das heute jetzt gerade... Schnabel. Ich habe mir das heute gerade angeguckt. Während das hier lief, habe ich das sozusagen gelesen. Das war also in den 6 Minuten, die Sie hier geredet haben, habe ich es 3-mal durchbekommen. Und ich finde es toll. Was ich am schönsten fand, war der Satz, wir fassen uns kurz und bohren trotzdem tief. Das erinnert mich, früher habe ich immer Werner-Comics gelesen. Werner macht Flachkörper. Das heißt also, wir fassen uns kurz, bohren tief und wir halten vor allen Dingen den Ball flach. Oder wie muss ich das verstehen?
Wir halten nicht den Ball flach. Wir versuchen wirklich, der Sache auf den Grund zu gehen, aber in einer Kompaktheit, die vermeidet und auskommt ohne Girlanden, die in einem Blatt gelegentlich erscheinen, regelmäßig, zwanghaft möchte man gerade so sagen, erscheinen, das Sie auch ganz gut kennen, namens Der Spiegel. Da habe ich auch gearbeitet, übrigens sehr, sehr gerne, und habe damals immer versucht, die szenischen Einstiege, in denen sowieso nichts drin stand, wegzumachen. Das gab einen richtigen Aufstand. Ein paar Mal ist es mir geglückt. Diese Sachen kommen aus, die kommen im zweiten Satz, im dritten Satz direkt zum Punkt und gehen dann einer Frage nach. Ziemlich engagiert, bei Kommentaren sehr engagiert. Auch sagen wir so, abholend das, was die Menschen an Emotionen beim Blick auf bestimmte Vorgänge, bestimmte Ereignisse, bestimmte Umstände und Missstände haben. Und weil wir eben so lange von Funklöchern gesprochen haben, noch einen Satz dazu. Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, fast niemanden in Deutschland, der auf diese Sache nicht mit einem gewissen Ingrimm oder gar wirklichen Ärger schaut, weil es sein Leben beeinträchtigt, möglicherweise auch seine wirtschaftliche Existenz beeinträchtigt, dass das nicht richtig funktioniert. Und von dieser Emotion, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass in einem Land wie dem unseren, so reich, so gut ausgestattet, das mit dem Handynetz nicht funktioniert, diese Emotion mitzunehmen und dann in eine Frage zu überführen und dann zu beantworten, das ist das ganze Konzept.
Also Emotion, also Emotio statt Ratio.
Aber nein,
ich möchte auch gerne hier die Erwartungshaltung sozusagen der Redaktion, die mich jetzt hier eingeladen hat, um dieses Heft in die Zonne zu treten, durchbrechen. Denn ich bin ja ein großer Freund von Papier und ich finde das toll, wenn ein Verlag das Experiment eingeht, heutzutage noch eine neue Zeitung zu machen, dass das hier natürlich irgendwie ein populistisches Projekt ist, ist klar, weil sonst werden die Ressorts nicht nach Emotionen sortiert, sondern wie normal nach Inhalten, das versteht sich ja von selbst. Klar ist das, Entschuldigung, warum haben Sie dann gemacht Ärger, Neugier, Freude und nicht Politik, Wirtschaft, Kultur? Weil Sie die Leute bei ihren Emotionen abholen wollen und nicht bei ihren Interessen.
Weil wir zwei Dinge tun wollen. Erstens, weil wir
ist ja okay, Fakten, Sie müssen es gar nicht rechtfertigen.
Ich erkläre es Ihnen gerne, weil Sie es offenkundig nicht verstanden haben, aber das ist nicht neu.
Ich habe es verstanden. Ich habe Ihnen gerade erklärt, dass ich es in Ordnung finde. Sie haben nicht begriffen, dass ich das eigentlich gar nicht... Ich finde das ein ganz spannendes Experiment. Nur dann sollte man auch auf die Inhalte gehen. Und übrigens, die Kritik von Niggemeier verstehe ich nicht. Natürlich werden hier die Antworten gegeben. Offenbar hat er wirklich nicht zu Ende gelesen. Es werden bloß die falschen Antworten gegeben. Und das liegt daran, dass es am Ende des Tages natürlich eben doch auch ein Produkt vom Springer Verlag ist. Deshalb bei der Frage, warum wird nicht genug gegen die Clans getan? Da steht, muss natürlich unbedingt rein, dass es natürlich Islam ist, der bei den Clan-Leuten eine Rolle spielt, vormoderne Geschlechterverhältnisse, das muss dann noch mit rein. Klar haben wir es hier natürlich mit einem knarzkonservativen Produkt zu tun.
Also falsche Antworten finde ich eindeutig das falsche Begriff, das falsche Wort. Das sind Antworten, die Ihnen nicht gefallen mögen, deshalb sind sie aber noch lange nicht falsch. Man könnte sogar davon ausgehen, dass sie, wenn Sie sie nicht gut finden, auch eine hohe Chance haben, dass sie richtig sind. Das überlassen wir dem Leser, was er über die Qualität der Antworten zu denken und zu sagen hat. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, dass die Verbindung aus Emotionen und Fakten, aus Gefühlen und Fakten, diesem Magazin ganz wichtig ist. Ich glaube, damit unterscheidet es sich von ganz vielen Magazinen. Wir machen das ganz klar deutlich.
Der Stern macht das, glaube ich, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
aber nicht
Emotionen und Fakten
nicht,
miteinander
aber verknüpft. Nicht im politischen Journalismus. Ich glaube, dass es deshalb richtig ist, so vorzugehen, weil wir doch feststellen, und jetzt mal für eine Sekunde im Ernst, ohne Scherz, wir stellen doch fest, dass Gefühle Fakten schaffen inzwischen, und zwar an der Wahlurne. Sie schaffen politische Fakten, und darum sollte man diese Gefühle, diese Emotionen, mit denen die Leute auf bestimmte Sachen blicken, ernst nehmen. Und das tun wir mit diesem Magazin.
Und wir müssen unsere Formatuhr ernst nehmen, weil die Hörerinnen und Hörer von Radio 1 erwarten jetzt zu Recht noch einen Tipp und dann anschließend Wetter und Verkehr.
Wir hängen unsere Konzerte ja gerne sehr hoch, aber hier können wir mit Fug und Recht sagen, nichts anderes zählt. Metallica live. And nothing else. 6. Juli im Olympiastadion. Alle Infos auf radio1.de. Nichts ist Metallica als Metallica. Metallica live. Radio 1. Für alle, die wissen, dass man, wie James Hetfield, privat Honigbienen und beruflich Gitarren halten kann. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und mit Nikolaus Blomer von der Bild. Dann haben wir Jakob Augstein vom Freitag und Daniel Buß vom Medienmagazin. Und meiner Wenigkeit, gleich geht's weiter. Seit 8. Februar 2019 wird Bildpolitik im Ballungsraum um Hamburg am Kiosk getestet und per PDF-Datei, wenn man so will, weltweit. Herr Blome, aber es bleibt doch so ein bisschen, wenn man so ein Medienmagazin macht wie ich, etwas hängen. Nämlich, ist das vielleicht nach dem gescheiterten Versuch, direkt beim Spiegel einzusteigen, der Versuch auf die Art und Weise doch noch sowas wie Genugtuung, Befriedigung und vielleicht auch journalistische Mission in Ihren Lebenslauf zu bekommen?
Also journalistische Mission in meinem Lebenslauf brauche ich nicht, weil ich kein Missionar bin, sondern Journalist. Und das halte ich für einen echten Unterschied. Und das hat mit dem Spiegel nichts zu tun. Wir wollen ja was anderes machen. Ich habe beim Spiegel total gerne gearbeitet. Das ist, beim Reingehen war es ziemlich rumpelig und beim Rausgehen auch nicht ganz leicht. Aber zwischendrin war es eine gute Zeit, sagen zumindest alle Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte. Und die restlichen habe ich nie so ganz ernst nehmen können. Aber damit wirklich auch genug gesagt. Ich sage sonst nie was über den Spiegel. Wir wollen ein Magazin machen, das anders ist, das einen Markt bedient, den der Spiegel offenkundig und der Stern und der Fokus und ich weiß nicht, wer eben nicht bedienen. Wir wollen an Leute ran, die über Politik reden, aber zu wenig aus unserer Sicht bedient werden mit ihren Emotionen und ihren
Fakten. Das haben wir verstanden. Wir haben eine ganz kostbare Sendezeit. Ich glaube, das ist zu uns gedrungen. Aber ich möchte dennoch nicht ganz Sie aus der Spiegel-Atmosphäre entlassen, ohne aus dem Freitag wiederum vorzulesen. Damals, als Sie beim Hamburger Spiegel anfingen, Herr Blome, schrieb der Freitag: Es ist keine Überraschung, dass die Personalie in Hamburg für Aufregung sorgte. Vielleicht hätte die Spiegelführung ihrer Redaktion rechtzeitig mitteilen sollen, was die SZ nebenbei enthüllte. Blomes Vater war der erste Bonner Büroleiter des Magazins. Er arbeitete in den 50er Jahren mit Leuten wie Klaus Jacobi oder Johannes K. Engel zusammen, die im Spiegel immer noch einen guten Namen haben. Und noch etwas: Nikolaus Blome hat mit Freitagschef Jakob Augstein eine wöchentliche Sendung auf Phoenix. Das hat aber, wie Augstein glaubhaft versichert, mit der Geschichte nichts zu tun und taugt darum hier nur als Fußnote. Und hören wir mal ganz kurz in Ihre Fernsehsendung hinein.
Die Zeitung, für die Sie hier stehen, unterstützt ihn ja, wie sie kann. Das ist ja sozusagen jetzt Ihr Hausminister. Das ist ja praktisch jetzt der Dieter Bohlen der Politik, den Sie da jetzt haben. Ich meine, das ist ja Ihr Geschöpf, wird der ja auch immer mehr. Das finde ich übrigens dann auch tatsächlich ein politisch-mediales Problem. Je länger der im Amt bleibt, umso abhängiger ist der im Prinzip von Ihrer Gunst.
Also ich glaube nicht, dass er unser Geschöpf ist. Das ist echt Quark. Und zum Beispiel, wenn er zurücktritt, dann ist er weg. Na gut, dann machen wir die nächste Geschichte über den nächsten Politiker.
Ja, gemeint war damals Karl Theodor zu Guttenberg. Aber, und deswegen, Sie können noch kurz darauf antworten, wenn Sie mögen, spüren Sie noch die Wurzeln Ihres Vaters?
Selbstverständlich. Mein Vater war ein großartiger Journalist, der dann irgendwann beim Spiegel ausgestiegen ist, weil er sich mit dem damaligen Herrn Augstein nicht mehr so gut verstand, insbesondere wenn es um wirtschaftspolitische Fragen ging und die Frage, ob die soziale Marktwirtschaft nicht doch das bessere System ist, wovon mein Vater zutiefst überzeugt war und ich es auch bin.
Dann führen wir tatsächlich auch den Freitag in dieser Runde ein als den nächsten Wochentitel, über den wir reden, auch politischen Wochentitel. Seit 10 Jahren der neue Freitag, Jakob Augstein. Sie haben das Blatt übernommen, man kann sicher sagen auch gerettet und ihm neue Kraft letztlich verliehen. Bevor wir vielleicht die Kritik von Herrn Blome hören, Herr Augstein, wie läuft's denn nach 10 Jahren?
Na, es ist immer noch eine große Herausforderung, in diesen Zeiten Zeitung zu machen. An Inhalten mangelt es uns nicht, aber Leser dazu zu bekommen, eine Zeitung zu abonnieren, und das sind wir ja, eine Abonnementzeitung mehr als eine Kioskzeitung, das ist schon sehr, sehr sportlich. Wir machen inzwischen keine Verluste mehr und es gibt uns noch. Das halte ich für einen enormen Erfolg.
Aber wir müssen kurz erinnern an die Zeit von vor 10 Jahren. Glücklicherweise haben wir die magnetische Aufzeichnung retten können, denn Sie waren vor 10 Jahren schon mal zu Gast im Medienmagazin, Herr Augstein. Allerdings damals telefonisch. Und da hatte ich Sie gefragt, ob denn Sie sozusagen mit der Verzahnung, das war ja die Idee damals, von Online und Print mit dem Leser zusammen ein neues Produkt herzustellen. Und die Frage war auch damals, ob sich der Leser, dass er dann auch im Printprodukt erscheint, nicht so eine Art Veredelung bekommt. Hören wir mal rein, was Sie damals geantwortet haben.
Ich finde die FAZ, die beste deutsche Zeitung, eine ganz klar konservative Zeitung mit ganz klarem konservativen Identitätskern. Und nebenbei, außerdem, abgesehen davon, ist sie die experimentierfreudigste, lebendigste, abwechslungsreichste deutsche Tageszeitung. Meiner Meinung nach. Ich fände es sehr schön, wenn wir für den Freitag etwas Ähnliches erreichen würden. Das heißt, ein klares politisch-publizistisches Profil, das aber erlaubt, weite Bögen zu schlagen in jede Richtung. Das bedeutet, bei uns ist ausdrücklich jeder Leser willkommen, der seine Meinung äußern will, der gute Argumente hat, ganz egal welche das sind. Denn was wir wollen, ist ja einen Kommunikationsraum zur Verfügung stellen, in dem über politische und gesellschaftliche Fragen gestritten wird.
Herr Augstein, das war jetzt noch nicht der richtige O-Ton, aber wollen Sie noch was ganz kurz zur FAZ sagen?
Ich finde die FAZ immer noch toll, vielleicht nicht mehr ganz so experimentierfreudig wie damals, aber immer noch gut. Aber worum es hier schon geht, und ich meine, 10 Jahre, da lernt man auch was dazu. Also wir hatten wolkige Träume vom Bürgerjournalismus, die haben sich nicht alle so erfüllt, wie wir dachten. Was ich interessant finde, ist, wenn wir heute über das Internet reden, dann hat das eigentlich immer schon einen schlechten Beigeschmack, weil man sieht das nur noch als Raum des Hasses und des Wahnsinns und der Entgrenzung und so. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht alles. Das Internet ist immer noch auch ein gültiger, auch guter Dialograum. Und es war richtig und wichtig damals, die Grenze einzureißen, die zwischen Journalisten und Lesern ja bestand. Journalisten haben immer von oben herab sozusagen gepredigt und doziert und der Leser musste dann so zuhören und andächtig schweigen und so. Und diese Haltung, die ist tatsächlich komplett vorbei. Und ich nehme ein bisschen schon für uns in Anspruch, dass wir die Ersten in Deutschland waren, die das ganz, ganz stark sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich kann das auch für mich in Anspruch nehmen, weil wir haben es uns nicht ausgedacht. Wir haben es abgeguckt von den Engländern, vom Guardian, der damit angefangen hat. Das war vor allen Dingen wichtig für das Selbstverständnis der Journalisten.
Herr Blome, wie nehmen Sie denn den Freitag wahr in Ihrem journalistischen Alltag? Wie sehr suchen Sie im Freitag beispielsweise nach klugen Argumenten, nach den wichtigen Debatten und nach Orientierung?
Ich nehme den Freitag wahr als dezidiert links und das ist schon so selten geworden, dass es allein deshalb den Freitag geben muss. Ich glaube, eine ganze Zeit lang ist der Freitag auch sehr schnell gestiegen in der Auflage von, okay, ziemlich niedrigem Niveau und dennoch, und ich glaube, das hatte was damit zu tun und hat es vielleicht auch heute noch, mit dem Wunsch nach einer klaren Formulierung und einer klaren Haltung, die ich, sage ich auch gleich dazu, in den allermeisten Punkten nicht teile. Aber ich finde es klasse, dass es das gibt, dass es ein Blatt gibt, dass das ganz explizit formuliert oder auf der neuesten Ausgabe ganz explizit eine ostdeutsche Sicht auf die Dinge, Wiedervereinigung, was ist da geglückt und was ist nicht so geglückt, nimmt, die ich nicht habe, die ich auch ehrlich gesagt nicht teile, aber die ich bereichernd finde und interessant finde und die gehört unbedingt in das große, große murmelnde Selbstgespräch dieser Republik, der es ja an, wie man sagen, nicht an überschießender Meinungsenergie mangelt, gerade wenn man ins Internet oder in die diversen Siloräume so reinhorcht, aber der es an vernünftiger oder sagen wir mal so, an klarer, berechenbarer Haltung mangelt. Denn schreien kann jeder, argumentieren schon deutlich schwieriger.
Ich möchte dennoch mal den Aspekt der Printadelung mit einbeziehen, weil 10 Jahre später Print ja offenbar nicht tot ist. Sie haben ja auch, Herr Blome, einen Printableger gestartet von Bildpolitik, eben nicht nur ein PDF. Aber hören wir erst einmal nochmal, was Jakob Augstein vor 10 Jahren im Medienmagazin sagte.
Print ist eine Adelung, ja, das stimmt. Das ist sozusagen die höchste Beförderungsstufe, die wir unseren Lesern angedeihen lassen können, wenn wir sie in der Papierzeitung veröffentlichen. Das ist richtig, denn die Zeitung ist immer etwas Besonderes und ich glaube, sie wird künftig sogar noch etwas Besondereres bleiben und sein, als es in der Vergangenheit war. Dass Internet nur ein Experimentierfeld ist, das würde ich nicht sagen. Wir nehmen sozusagen das Netz sehr ernst. Ich würde sagen, auf die Dauer, vielleicht noch nicht jetzt, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber in 2, 3, 4, 5 Jahren werden wir eher ein Internetauftritt sein, der eine Zeitung hat, als eine Zeitung, die einen Internetauftritt hat.
Wie ist es nach 10 Jahren?
Genau, Jakob Augstein.
Ja, das ist einer meiner vielen Irrtümer gewesen. Ich könnte ein ganzes Buch füllen mit Sachen, wo ich falsch gelegen habe. Das stimmt so einfach nicht, muss man ganz klar sagen. Es ist interessant, dass Papierzeitungen haben sich als viel resilienter erwiesen, als viele befürchtet haben. Natürlich ist es schwierig, weil Leute grundsätzlich sozusagen weniger bereit sind, Geld auszugeben für Sachen, weil das Netz sie dort sozusagen verdorben hat. Aber das, was gewichtig ist, was man am Wochenende in Ruhe, wenn man Zeit hat, lesen will, womit man sich beschäftigt. Das ist tatsächlich auf Papier. Deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch für Wochentitel und tendenziell eher pessimistisch für Tageszeitungen. Denn die lassen sich durch das Netz leichter ersetzen als Wochenzeitungen. Das sehen Sie bei der Zeit, das sehen Sie beim Freitag. Und übrigens, das hatten wir schon vor 10 Jahren gedacht. Das war der Startpunkt unserer ganzen Bemühungen, neue Wochenzeitungen in diesen Markt zu bringen.
Die Funke-Gruppe macht ja gerade Schlagzeilen in eigener Sache damit, dass sie in einzelnen Regionen, in dem Fall Thüringens, in ländlichen Regionen, einen Ausstieg von der Printversorgung prüft, ob das denn möglich ist, weil die Zustellung einfach zu teuer ist.
Die Taz hat es schon, glaube ich, so richtig fast verkündet, ne? Also, dass sie aussteigt aus der täglichen
Papier. Auch die tägliche, genau.
Nun machen Sie mit den beiden Produkten, die wir heute besprechen.
Und nicht nur mit dem Print. Also, ich glaube schon, dass auch der Print als Tageszeitung noch lange, lange, lange seine Zukunft haben wird. Insbesondere zu, in der Regel zumindest, hoffentlich zu Renditen, also zu Ergebnissen und Wirtschaftlichkeit, die es ermöglicht, die Qualität hochzuhalten, die Qualität auf diesem Niveau zu halten. Und in dieser Zeit muss es den digitalen Auftritten glücken, endgültig auf breiter Front über die Schwelle hinwegzugehen, bezahlt zu sein und auch sich zu refinanzieren. Das ist vielen schon geglückt, aber ich glaube noch nicht allen so, dass sie wirklich auskömmlich bzw. ökonomisch sinnvoll und gewinnbringend arbeiten können. Das muss es sein. Am Ende ist es ein Produkt, das ich am Markt beweisen muss. Das gilt vom Freitag bis hin zur Bildpolitik. Und nur dann kann das ein Verlag weiter betreiben.
Und es ist so, dass was wir vor 10 Jahren vielleicht ahnen konnten, was man aber heute, glaube ich, weiß, ist einfach, wie schön Papier ist. Und die Leute merken das auch. Die Leute haben teilweise einfach auch die Nase voll vom Netz. Die Leute wollen raus aus den sozialen Netzwerken, weil da zu viel Hass ist, zu wenig Zeit zum Zuhören, zu wenig Rücksichtnahme oder Achtsamkeit, vielleicht auch zu wenig Vernunft. Das heißt, es gibt sozusagen auch so eine Renaissance des Papiers, weil Papier plötzlich so symbolisch aufgeladen ist, wie es das vor 10 Jahren noch gar nicht sein konnte. Und das ist natürlich irgendwie echt schön, denn ich meine, wir sind ja auch Journalisten geworden. Es gibt ja von dem früheren Chef, vom Kollegen Blome, von Kai Diekmann den Spruch, wir sind nicht im Holzhandel oder im Papierhandel tätig. Also Journalisten können das, was sie zu sagen haben, überall sagen, im Radio, im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung. Stopp, ganz kurz. Aber für mich gilt das eben so nicht. Ich bin dezidiert eben auch im Holzhandel von vornherein tätig, weil ich Papier auch schön finde. Ich mag gerne große Fotos und Layouts und Seiten. Ich fühle mich darin auch ästhetisch wohl. Und ich glaube, das wird immer wichtiger.
Aber vor 10 Jahren sind Sie ja gestartet, um Debatten auszulösen im Zusammenspiel. Sie sagten, Guardian war für Sie das große Vorbild. Das geht ja mit Papier eher schleppend. Also da kann man Leserbriefe abdrucken, Leserfotos. Die Bild-Zeitung war einer der ersten deutschen Tageszeitungen, die auch Leserfotos abgedruckt hat. Aber letzten Endes ist das Netz viel schneller.
Nein, ganz kurz, Sie haben das Papier bietet sozusagen den Ausgangspunkt für die Debatten, die dann im Netz geführt werden von den Lesern untereinander. Das haben wir gelernt. Wir dachten, wir können die Leser sehr stark in die Zeitung holen und es dann auch im Papier die Leserdebatten abbilden. Das funktioniert tatsächlich nicht so gut, aber was sehr, sehr gut funktioniert, ist, sich als journalistische Identität zu öffnen für die Leser und dann den Lesern zu sagen, kommt ins Netz und redet mit uns über das, was wir im Papier gemacht haben im Netz.
Das geht sehr gut. Der entscheidende Punkt ist, machen wir das so wie die letzten 50, 60, 70 Jahre es zu oft passiert ist, quasi als Tutorial, als Frontalunterricht, die Journalisten erklären dem Leser was und dann hat er es zu fressen oder er muss halt das Blatt wechseln. Oder machen wir es aus Sicht der Leser, schauen wir durch die Augen der Leser, welches jetzt immer sein werden, die sind beim Freitag wahrscheinlich andere als bei der Bild oder bei der Bildpolitik, dem neuen Magazin, also schauen wir durch die Augen der Leser auf die Sachen, die sie betrachten und die Fragen, die sie stellen. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann hat sowohl digital, aber vor allen Dingen eben auch Papier eine Zukunft, wenn wir die Leute viel ernster nehmen als Ideengeber beziehungsweise als Referenzpunkt unserer Arbeit, dann hat Print eine Zukunft.
Reden wir vielleicht noch über journalistische Standards, über das Handwerk. Da gibt es eine Entwicklung in den vergangenen Tagen, die doch auch ein paar Fragen aufwirft. Ein Whistleblower ist verhaftet worden, ist jetzt unter Hausarrest. Rui Pinto, der Football Leaks letztlich geliefert hat, an den Spiegel vor allen Dingen, der das mit anderen Medien auch geteilt hat. Und da läuft jetzt diese Debatte, weil es ja Vorwürfe gegen ihn gibt und er zum Teil auch diese Vorwürfe selbst bestätigt in den Interviews, dass er eine kriminelle Vergangenheit haben könnte. Also Stichwort kriminelle Hacking-Aktivitäten statt klassisches Whistleblowing und beispielsweise auch Erpressung mit diesen Daten dann letztlich betrieben hat. Ich habe diese Woche mit Michael Wulzinger und Raphael Buschmann vom Spiegel gesprochen, den Football-Leaks-Rechercheuren, und sie gefragt, ob auch ein Krimineller eine gute Quelle wäre. Das ist ihre Antwort.
Wir kommen hier zum Ergebnis, dass wir trennen müssen zwischen einem Informanten und einer Information. Das heißt, die Motivation des Informanten, warum er bestimmte Dinge tut, seine Sozialisation, seine Biografie, sind eigentlich nicht entscheidend dafür, für die Dokumente, die am Ende vorliegen und an denen wir recherchieren können.
Ein Whistleblower kann möglicherweise auch ein Hacker sein. Für uns besteht dann eben immer nur die Hürde, und das hat Raphael ja eben beschrieben, dass das Material von hohem öffentlichem Interesse sein muss, dass es authentisch sein muss, dass es vor allen Dingen belastbar sein muss.
Ein Whistleblower kann auch ein Hacker sein. Ist das ein Satz, den Sie unterschreiben würden, Herr Aufstein?
Ja, natürlich, aber Sie tun jetzt hier so ganz erstaunt und erschreckt. Was haben Sie denn gedacht, warum Leute Sachen an die Presse geben? Weil Sie, weil der Beichtvater Ihnen geraten hat, Junge, du musst auspacken, es muss alles raus. Nein, viele Leute haben zutiefst verwerfliche Motive, um Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist dann halt so, das war aber immer so in der Presse und seien wir doch Gott froh, dass das so ist. Mir ist ehrlich gesagt ein schlechtes Motiv lieber als gar kein Motiv, Hauptsache, dass der Missstand rauskommt.
Hauptsache, aber die Geschichte stimmt. Und ich glaube, dass der Mann, der damals den Koffer mit den Akten zur neuen Heimat und dem großen Gewerkschaftsbau und so weiter Skandal zum Spiegel getragen hat, mit demselben Koffer wieder rausgegangen ist, der war da nur mit Geld gefüllt. Und auch das lasse ich mir gefallen, solange die Geschichte stimmt.
Auch jetzt wieder eine Frage an beide, an Herrn Nikolaus Blomer von der Bild und auch an Jakob Augstein vom Freitag. Der Spiegel setzt auf Investigation, die Wochenzeitung Die Zeit baut diesen Bereich spürbar aus, auch Rundfunk- und Fernsehanstalten machen das. Vom Freitag ist da wenig zu hören und auch in dem neuen Bild-Politik-Magazin habe ich jetzt nichts wirklich Überraschendes Investigatives gefunden. Zuerst an Herrn Augstein die Frage, fehlt Ihnen die Kraft für Investigation oder sollen das andere machen?
Das war bisher nicht unser Fokus. Ich finde aber, dass es das künftig mehr sein muss. Tatsächlich haben wir uns vorgenommen, das stärker zu machen, aber man muss auch realistisch sein. Um die großen investigativen Geschichten zu machen, brauchen sie einen Hebel, den haben wir nicht. Das sind einfach Menschen und Geld, das fehlt dann halt.
Herr Blome, Sie sagten am Donnerstag, als wir uns in Hamburg gesehen haben bei der Präsentation von Bildpolitik, Bildpolitik ist nicht das Magazin, das jetzt groß scoopen wird, also das groß eigene Recherchen nach draußen befördern wird. Wäre es nicht einfacher, so einen Titel auch am Markt zu positionieren, wenn Sie damit Nachrichten generieren würden?
Also ganz klar ist, dieses Bildpolitik hat nicht als erstes und oberstes Ziel, Scoops zu machen und Agenturen zu generieren. Ich würde auch unterscheiden zwischen Agentur und Agentur. Es gibt große Enthüllungen, die ich mit großem Respekt, so sie denn stimmen, betrachte. Und sicherlich würden wir die auch in Bildpolitik, ganz egal wer sie gemacht hat, ob der Spiegel oder ich weiß nicht wer, oder die Bildzeitung selbst, weiterverarbeiten, die Fragen dazu stellen und formulieren und dann beantworten. Aber das ist nicht in unserem ersten Fokus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Viele der großen Investigations- oder investigativen Einheiten leben jetzt auch schon von einem Zusammenspiel mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Das finde ich nicht so ideal, obwohl ich gerne manche von diesen Geschichten lese, finde ich das eine seltsame Vermischung zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Anbietern von Medien. Wir verlassen uns auf die Recherchestärke der großen Bild-Zeitungsredaktion, immerhin die meist zitierte mit exklusiven Nachrichten in Deutschland für Politik und Wirtschaft. Aber das Bild-Politik-Magazin versucht, die Woche abzubinden, die Woche zu erklären und zu beantworten, die Emotionalität mitzunehmen und zu bearbeiten und zu beantworten. Das ist unser Fokus.
Sie sind eben wie der Freitag, eine klassische Zweizeitung.
Wir sind zumindest bald so groß wie der Freitag und dann noch viel größer.
Herr Augstein, teilen Sie denn die Skepsis, die Herr Blome und viele Kollegen aus dem Axel Springer Konzern auch haben, dass das öffentlich-rechtliche und privatwirtschaftliche Journalisten keine Kräfte bündeln sollten?
Ja, also ich habe immer die Kooperation zwischen der Süddeutschen Zeitung und dem Rechercheverbund, dem sogenannten NDR und WDR-SZ, sehr, sehr kritisch beobachtet und auch kommentiert, weil ich als Leser und demokratischer Bürger freue ich mich über das, was da rauskommt. Aber irgendwie hat es ein komisches Geschmäckle, wenn von Gebührengeldern letztlich einer privatwirtschaftlich finanzierten Zeitung, wo es ja auch Verleger gibt, die verdienen ja auch Geld daran, das Geschäft erleichtert wird. Irgendwie ist das eine Vermischung der Sphären, da fühle ich mich unwohl.
Wobei Sie ja gleichzeitig sagen, Sie sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo Sie keine Verluste mehr machen mit dem Freitag, falls Sie auf Recherchen setzen sollten, wäre da, sagen wir mal, öffentlich-rechtliche Hilfe nichts, was Sie locken würde? Wäre das
keine Sie haben vollkommen recht, natürlich, ich kann das, was ich eben gesagt habe, auch glatt vergessen, wenn der WDR auf mich zukommt und das gerne mit uns machen möchte, dann sind auch meine Maßstäbe biegsam, so wie die von allen Menschen.
Aber klar. Das ist wirklich, wir sind ja zu Gast beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und man sollte ja immer höflich sein als Gast, aber das ist Wettbewerbsverzerrung. Das ist Wettbewerbsverzerrung zu Lasten jener privatwirtschaftlichen Anbieter von Medien, die eben diese Sachen nicht eingegangen sind, solche Kooperationen, oder nicht eingehen wollen, das ist nicht okay.
Aber es ist interessant, dass da nie einer geklagt hat oder das juristisch mal untersucht hat, weil das wollte sich dann doch keiner anziehen, der schlecht gelaunte Spielverderber sein. Ne?
Jetzt möchte ich die letzten 45 Sekunden vielleicht auch nochmal die Vogelperspektive erhöhen und fragen, ob wir nicht auch in Analogie eines anderen Spruchs von Markus Schächter die falsche Tür bewachen, haben wir nicht wirklich Leute aus dieser Gesellschaft, Menschen verloren, die sich den sogenannten Alternativmedien zuwenden? Ich gebe Ihnen beiden jeweils noch 30 Sekunden. Sehen Sie das als gravierendes Problem, ja oder nein? Nikolaus Blome, stellvertretender Bild-Politikchef.
Stellvertretender Chefredakteur von Bild, aber ja, das ist ein Problem. Ja. Aber bevor wir hier Fake News anfangen zu transportieren.
Nee, es war ein Versprecher.
Quatsch, Entschuldigung, hätte ich nicht so sagen sollen. Ja, das ist ein Problem, wenn sich da Leute aus dem, jetzt nicht nur demokratischen Sektor rausbewegen, sondern aus dem Sektor, wo gilt 2 und 2 ist 4, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe, dann haben wir echt ein Problem. Und wenn diese Menschen an der Urne Parteien wählen, die das suggerieren beziehungsweise auch noch transportieren, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Denn wenn sie gewählt sind, sitzen sie in den Parlamenten und das adelt sie. Und dann ist jemand, der denkt, die Erde ist eine Scheibe, plötzlich ein Abgeordneter eines Landtages oder des Bundestages, und dann kriegen wir wirklich ein Problem.
Wobei man ganz kurz sagen muss, dass die Vorstellung, dass die Leute in den 60er Jahren alle Spiegel, Süddeutsche Zeitung und FAZ gelesen haben, und zwar schon vorm Frühstück, glaube ich, auch leicht idealisiert ist. Worauf ich hinaus will, ist, manchmal habe ich das Gefühl, wir verfallen auch in so eine Panik. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen selbstbewusster und entspannter sein und uns klar machen, der wirklich informierte Bürger, ja, war immer in der Minderheit.
Das war Jakob Augstein, multifunktionaler Chef beim Freitag. Er hat ihn vor 10 Jahren neu aufgestellt, nachdem er ihn gekauft hat. Er ist entstanden, das wollen wir noch nachfügen, aus dem DDR-Wochenblatt Sonntag. Und dann war es noch der Westberliner, die Westberliner Volkszeitung. Stimmt das, Herr Augstein? Das war doch so.
Volkszeitung und Sonntag, ja. Deshalb hießen wir auch eine Zeit lang Ost-West-Wochenzeitung. Schöner Titel, dem ich manchmal noch hinterher traue.
Der Freitag, also in diesem Sinne 10 Jahre jetzt
am Netz. Und wenn es jetzt nicht läuft mit dem Freitag, dann nennen wir das Ding einfach Dienstag?
Und Bildpolitik erscheint Freitag. Das darf ich noch als Bomo hinten ranschieben. Vielen Dank.
Wir bei Donnerstag.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonustrack dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 9. Februar 2019 hören Sie zunächst das vollständige Gespräch mit dem Medienkritiker Stefan Niggemeier, das Nancy Fischer mit ihm am 8. Februar im Programm von Radio 1 führte.
Bild, Politik, die wichtigsten Fragen der Woche. So steht's auf dem Titel des neuen Wochenmagazins vom Axel Springer Verlag, das heute zum ersten Mal erscheint, allerdings erstmal nur teilweise oder testweise im Raum Hamburg. 52 Seiten für 2,50 Euro und die Idee dahinter, Zitat, wir wollen uns der Fragen annehmen, die übrig bleiben, nachdem man die ganze Woche Nachrichten konsumiert hat. Auf welchem Kanal auch immer, so sagt's die Redaktionsleiterin. Stefan Niggemeier hat für uns schon mal quer gelesen. Der Mann, der Medienjournalist ist, den Sie auch hier von Radio 1 kennen und der den Bild-Blog betreibt. Schönen guten Tag, Stefan.
Hallo, guten Tag.
Vielleicht fangen wir an mit einer kurzen Blattkritik an dieser Stelle. Dein erster Eindruck.
Mein erster Eindruck als jemand, der leider die Bild beruflich jeden Tag liest, ich habe das alles schon gelesen, was da drin steht. Das ist so ein Aufguss von all den Dingen, die jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Also die große Klage, warum sind die so gemein, ist die Politik so gemein zu uns Autofahrern? Warum tut niemand was gegen die gefährlichen Wölfe? Warum ist Angela Merkel immer noch Kanzlerin und warum regiert die so schlecht? Also all das, was man jeden Tag da lesen kann, kann man jetzt auch komprimiert einmal die Woche lesen. Verpackt als Frage. Also so das, was sie besonders machen, ist, dass die Überschriften fast immer Fragen sind. Also die Titelfrage ist, warum versagt unsere Regierung? Oder warum haben wir mehr Funklöcher als Albanien? Wie gut geht es den Rentnern wirklich? Ist das die neue Hoffnung gegen den Krebs? Und meine erste Kritik wäre, ich hätte so gerne so ein paar Antworten da bekommen. Aber es ist die ganze Haltung in diesem Heft ist eigentlich so ein armfuchtelnder mittelalter Mann, der sagt, warum tut denn keiner was? Und also wer das gerne lesen und sich da in diesem Gefühl, was wir auch alle gelegentlich haben, wer sich da bestätigt finden will, der kann gerne jetzt auch 2,50 Euro da einmal die Woche ausgeben. Wirklich Antworten bekommt er aber nicht darauf.
Diese Bildpolitik, dieses Magazin ist ja nicht so in klassische Ressorts eingeteilt, sondern in die Kategorien Ärger, das kann doch nicht wahr sein, in Neugier, was bedeutet das eigentlich, und Freude, endlich klappt auch mal was. Also ein bisschen emotional auch gesteuert. Warum machen die sowas?
Also die Idee ist ja ganz schön zu sagen, dass Politik irgendwie emotionalisiert und der Versuch, Leute genau da abzuholen, dieses blöde Wort mal zu benutzen, aber zu sagen, wir versuchen das nicht irgendwie technisch zu beschreiben, sondern wir alle nehmen das so wahr als Leute, die Politik verfolgen, dass das bei uns ja sowas auslöst. Die Einteilung ist dann natürlich total willkürlich. Also was für den einen Freude ist, ist für den anderen Ärger. Mhm. Es führt dann auch zu so Sachen, so die Bild pusht gerade sehr diesen neuen Interimspräsidenten von Venezuela, der ist dann Ressort Freude als mit der Frage, sind das die neuen Kennedys von Caracas? Und ehrlich gesagt, was ich liebe an diesem Freude-Ressort ist genau dieser Untertitel, endlich klappt auch mal was, wo man so diese ganze schlechte Laune, eigentlich ist alles Mist, selbst da in dieses Ressort rettet und sagt im Grunde, naja gut, hier ist mal was nicht ganz so Mist wie alles andere.
Nun gibt es ja natürlich schon den großen Spiegel, es gibt den eher bunten fotolastigen Stern, es gibt den so auf Service, Gesundheit fokussierten Fokus. Welche Zukunftschancen hat denn das Heft jetzt, das Bild Politikheft? Kannst du da eine Nische finden? Gibt es da eine Zielgruppe?
Ich bin mir unsicher. Also es gibt bestimmt eine größere Zahl von Leuten, die im Grunde so, ja, besorgte Bürger sind, die ein bisschen vielleicht auch liebäugeln mit der AfD und die vielleicht von so einem Bildkurs da erreicht werden. Der Bildkurs, der im Grunde sagt, die Bild ist gegen die AfD, aber für ganz viel, was die AfD will. Und so auf diesem schmalen Grat zu laufen, da gibt es bestimmt Leute, die sich da zu Hause fühlen. Die große Frage ist, kaufen die eigentlich wirklich noch Zeitungen? Oder finden die das nicht an ganz vielen Stellen, zum Beispiel im Netz? Genau dieses Gefühl. Und ja, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, all das, was da drin steht, kennt der Bildleser. Das heißt, ist die Frage, gewinnt man damit jetzt wirklich Leute, neue Leute, die bislang nicht Bild gelesen haben? Aber warum haben die das bislang nicht gelesen? Oder ist das im Grunde auch schon so der Versuch, so sich vorzubereiten? Die Auflage der Bild sinkt ja sehr dramatisch von der Papierbild. Ist das im Grunde schon der Versuch zu sagen, wir bereiten uns schon mal vor für die Zeit, wenn wir das nicht mehr verkaufen, dann haben wir immerhin noch dieses Wochenmagazin.
Und das heißt Bildpolitik? Das neue Magazin, das Sie ab heute neben Spiegel, Stern und Fokus kaufen können. Allerdings erstmal nur im Großraum Hamburg. Dort wird es derzeit getestet. Und dieses Magazin stellt viele Fragen, aber gibt kaum Antworten, sagt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Er hat es für uns schon mal gelesen. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gern.
Und vielleicht noch vorweg, der Verantwortliche für dieses Magazin, der Bild-Politikchef Nikolaus Blome, der ist morgen ab 18 Uhr im Interview beim Medienmagazin hier auf Radio 1.
Nancy Fischer im Gespräch mit Stefan Niggemeier. Vor 10 Jahren, am 7. Februar 2009, konnte ich, wie vorhin erwähnt, den Freitagschef Jakob Augstein für das Medienmagazin interviewen. Hören Sie jetzt das gesamte Interview.
Radio 1, Medienmagazin. Medienwirtschaft.
Seit Donnerstag gibt es einen neuen Freitag. Diese Aussage erschließt sich bestimmt ganz schnell innerhalb eines Medienmagazins, aber für alle Ahnungslosen, der Freitag ist eine Wochenzeitung, die hervorging aus dem DDR-Wochenblatt Sonntag und der Westberliner Volkszeitung, vor einem Dreivierteljahr von Jakob Augstein gekauft und seit Donnerstag eben mit einem neuen Konzept am Start. Das ja eigentlich so neu nicht ist, Internet zu verzahnen mit der Printausgabe. Das haben auch schon andere als zeitgemäß erkannt. Was machen Sie nun, Jakob Augstein, als Verleger anders als die Mitwettbewerber?
Was wir anders machen? Naja, wir versuchen schon, die Verbindung zwischen der Zeitung und dem Netz dahin zu treiben, wo sie hierzulande noch nicht ist, nämlich zu einer vollständigen Integration. Und das bedeutet für uns, dass wir die Leser so ernst nehmen und so wichtig nehmen, dass wir uns mit ihnen in ein Gespräch begeben wollen. Dafür ist das Netz sehr gut. Und die klugen Sachen, die dabei rauskommen, die veröffentlichen wir dann im Netz und auch in der Zeitung. Das heißt, wir öffnen unseren redaktionellen Teil für Leserbeiträge, wenn die gut genug sind.
Das heißt also, Leser sind dann Journalisten bei Ihnen und werden auch bezahlt?
Ja, absolut.
Zu marktüblichen Preisen?
Zu den Preisen, zu denen wir alle unsere Freitagautoren bezahlen. Die sind jetzt nicht so berühmt, weil der Freitag eine kleine Zeitung ist und wir müssen irgendwie klarkommen. Aber in dem Augenblick, in dem die Leser veröffentlicht werden bei uns im Netz oder im Print, behandeln wir sie so, wie wir alle unsere Autoren behandeln.
Demzufolge nehme ich an, dass dann doch schon das Printprodukt dann sozusagen das Leitmedium ist und das Internet dann das Experimentierfeld, die Spielwiese, und man ist dann geadelt, wenn man bei Ihnen gedruckt wird?
Es ist ein bisschen so, wie Sie sagen. Wir glauben tatsächlich, dass Print es ist eine Adelung. Ja, das stimmt. Das ist sozusagen die höchste Beförderungsstufe, die wir unseren Lesern angedeihen lassen können, wenn wir sie in der Papierzeitung veröffentlichen. Das ist richtig, denn die Zeitung ist immer etwas Besonderes, und ich glaube, sie wird künftig sogar noch etwas Besondereres bleiben und sein, als es in der Vergangenheit war. Dass Internet nur ein Experimentierfeld ist, das würde ich nicht sagen. Wir nehmen sozusagen das Netz sehr ernst. Ich würde sagen, auf die Dauer, vielleicht noch nicht jetzt, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber in 2, 3, 4, 5 Jahren werden wir eher ein Internetauftritt sein, der eine Zeitung hat, als eine Zeitung, die einen Internetauftritt hat.
Wie lösen Sie denn das Problem, was ja weltweit besteht, weil das ja tatsächlich nicht nur eine originäre Idee des Freitag ist, also diese Lesermach-Mitbewegung, wenn man mal ganz genau ist, geht ja zurück bis in die Arbeiterschriftstellerzeit, als noch die Rote Fahne auch ganz normale Arbeiter anhielt, dort zu schreiben, aber auch der Volkskorrespondent und so weiter. Gibt es ja immer das Problem, wie glaubwürdig sind die Texte, die man dort geliefert bekommt, und wie weit kann man das dann nachprüfen und wie weit sind die Leute dann auch haftbar? Wie haben Sie das gelöst?
Sie haben bei diesen Texten genau das gleiche Problem wie bei Texten von jedem Autor, der nicht Mitglied Ihrer Redaktion ist. Streng genommen haben Sie es auch bei jedem Redaktionsmitglied. Gegenüber Redakteuren haben Sie natürlich andere quasi disziplinarische Maßnahmen. Aber wir behandeln die Leser, die wir dann veröffentlichen, nicht anders als freie Autoren. Das bedeutet, die Texte werden redigiert, die Texte werden geprüft. Wir nehmen in Zweifelsfällen dann Kontakt mit dem Menschen auf und unterhalten uns nochmal mit ihm. Das heißt, Sie haben das gleiche Verifikationsproblem, was Sie immer haben, und das ist ja bei anderen Fällen auch lösbar. Hinter Ihrer Frage, wenn ich das sozusagen nur anmerken darf, steckt ja so eine Art Misstrauen dem Leser gegenüber. Und das teilen wir nun gar nicht. Ich glaube, dass da draußen in der Welt, im Land, ganz, ganz viele sehr kluge Leute rumlaufen, die eine Menge zu sagen haben, die über viele Dinge viel besser Bescheid wissen als wir hier in der Redaktion. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, den ich vernünftigerweise nachvollziehen könnte, warum wir diese Leute nicht reinholen sollen in unsere Zeitung. Das ist zu unserem Nutzen und es ist zum Nutzen der anderen Leser.
Ich habe überhaupt kein Misstrauen. Das ist ja so ein allgemeines Branchengestöhne, dass also jetzt, ob das nun Leserfotografen sind oder Leserreporter bei anderen Zeitungen oder Zeitschriften, dass man immer doch dann ja vielleicht erstmal befürchtet, dass die eigene Journalie dann weniger zu tun hat, sage ich mal, dass das hier so eine Art Verdrängungswettbewerb ist, weil man dann billiger Arbeitskräfte vielleicht akquirieren kann. Sie sagten, sie werden genauso bezahlt, aber es gibt dann doch irgendwie so ein allgemeines Misstrauen, inwieweit die Qualität eines ungelernten Texteschreibers konkurrieren sollte im gleichen Produkt mit Profis. Und das ist ja die Frage: Bürgerjournalismus, Bloggen auf der einen Seite und Profijournalismus auf der anderen. Und sie verzahnen das jetzt, und da gibt es dann möglicherweise auch Reibungen.
Das Problem, was Sie beschreiben, ist real. Das Problem gibt es, ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist ein lösbares Problem. Wir geben ja unseren Beruf nicht auf. Ich sage ja nicht, dass Journalisten überflüssig werden. Im Gegenteil, für das, was wir hier machen, brauchen Sie unbedingt sehr gute Journalisten. Denn es ist sogar so, dass der Journalismusberuf viel komplizierter noch wird künftig, als es bisher war. Bisher war es so, dass Sie rausgegangen sind, einen Artikel geschrieben haben und dann sind Sie im Wesentlichen nach Hause gegangen. Und wenn Sie dann den Leserbrief, den Sie vielleicht bekommen haben, beantwortet haben, dann war das nett von Ihnen, aber mehr auch nicht. Künftig muss der Journalist sich ganz anders verhalten gegenüber seinem Leser. Er muss Material sammeln im Internet, er muss unter Umständen multimedial draußen in der Welt unterwegs sein, Bildaufnahmen machen, Tonaufnahmen machen. Er muss das alles zusammenschnüren zu Paketen, die er dem Leser übergibt, dann muss er sich dem Leser stellen mit dessen Kritik, mit dessen Empfehlungen. Das ist viel komplexer, der Beruf. Der Beruf ist viel kommunikativer geworden, und all das muss ja immer unter dem Zeichen der Qualität stehen, denn das ist ja hier für uns absolut im Vordergrund. Der Freitag war immer ein politisches Qualitätsmedium und wird das bleiben. Das heißt, wir machen hier überhaupt keinen Abgesang auf den Journalismus.
Sie sagten politisch. Ist das... Man ordnet ja den Freitag doch so ein bisschen links ein. Dieser Begriff ist ja untauglich in dieser Zeit, wo es natürlich auch von konservativen politischen Strömungen interessante Angebote gibt und so weiter. Verstehen Sie sich eher als Mittler zwischen den politischen Ideen, oder sagen Sie, nein, wir bleiben dabei, die linke Idee ist die, die wir propagieren?
Also ich bin da wirklich ganz anderer Meinung als Sie. Ich glaube nicht, dass der Begriff links untauglich ist, überhaupt nicht. Der Freitag war immer eine linke Zeitung, und das bleiben wir. wir im Zweifel auch künftig. Also daran wird sich überhaupt nichts ändern. Wenn das nicht so wäre, würde auch niemand den Freitag brauchen, um es mal ganz klar zu sagen. Denn die meisten Medien in Deutschland sind sehr stark in die Mitte gestrebt in den vergangenen Jahren. Es gibt eine Ununterscheidbarkeit meiner Meinung nach oder eine weitgehende Ununterscheidbarkeit zwischen zu vielen Medien. Und der Freitag muss sich politisch, publizistisch abheben von diesen anderen Medien. Und wenn das nicht so wäre, wenn wir auch mit dem Mainstream mitschwimmen würden, dann würde uns in der Tat niemand brauchen.
Wer sollte denn bei Ihnen schreiben? Welche Voraussetzungen sollte man denn mitbringen? Also Sie sagten, die parteipolitische Färbung wäre nicht uninteressant, aber...
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Das hat mit Parteipolitik nichts zu tun. Dagegen sozusagen muss ich entschieden widersprechen, weil wir machen keine Parteipolitik. Wir sind keine Ideologen. Guter Journalismus und Ideologie geht niemals zusammen. Wenn ich das sagen darf, das hat die Welt in ihrer Geschichte gezeigt. Das funktioniert nicht. Sie können keine ideologische gute Zeitung machen.
Gut, dass Sie das korrigiert haben, weil natürlich mit der Partei Die Linke sozusagen der Begriff ziemlich dick besetzt ist. Aber dann gut, also linke Ideen sollte man haben, um bei Ihnen schreiben zu dürfen?
Nein, ich glaube, das ist auch ein Missverständnis. Ich finde die FAZ, die beste deutsche Zeitung, eine ganz klar konservative Zeitung mit ganz klarem konservativen Identitätskern. Und nebenbei, außerdem, abgesehen davon, ist sie die experimentierfreudigste, lebendigste, abwechslungsreichste deutsche Tageszeitung, meiner Meinung nach. Ich fände es sehr schön, wenn wir für den Freitag etwas Ähnliches erreichen würden. Das heißt, ein klares politisch-publizistisches Profil, das aber erlaubt, weite Bögen zu schlagen in jede Richtung. Das bedeutet, bei uns ist ausdrücklich jeder Leser willkommen, der seine Meinung äußern will, der gute Argumente hat, ganz egal welche das sind, denn was wir wollen, ist ja einen Kommunikationsraum zur Verfügung stellen, in dem über politische und gesellschaftliche Fragen gestritten wird.
Über jedes Thema?
Über politische und gesellschaftliche Fragen, über die Themen, die wir im Prinzip vorgeben durch unser redaktionelles Angebot.
Können Sie das ein bisschen eingrenzen? Geht das von Umwelt bis hin zu, ich sag mal, Ausstellungskultur?
Unbedingt. Also ich meine, wir unsere Schwerpunkte sind Kultur und Politik, das ist ganz klar. Also wir haben, Politik hat aber bei uns natürlich jetzt auch gerade wegen der kapitalismuskritischen Fragen immer einen wirtschaftspolitischen Aspekt. Und wir interessieren uns natürlich sehr für internationale Fragen. Und da hilft uns ja die Kooperation mit dem Guardian sehr, auf die wir stolz sind, weil wir den Guardian, eine der besten Zeitungen der Welt, finde ich, als Kooperationspartner gewinnen konnten. Und wir können den deutschen Lesern alle Texte aus dem Guardian zur Verfügung stellen in deutscher Sprache, die sie ja sonst in dieser Sprache nicht bekämen.
Sie erhöhen nun auch die, wenn ich das richtig gelesen habe, auch die Printauflage auf 60.000 Exemplare.
Ja.
Meine letzte Zahl, die ich recherchiert habe, von vor einem Jahr war irgendwie so bei 14.000. Wenn die richtig ist, dann verfünffachen Sie ja fast die Auflage. Befürchten Sie nicht einen Kannibalisierungseffekt durch die stärkere Internetpräsenz?
Das mit dieser dramatisch erhöhten Auflage ist eher ein kosmetischer Effekt, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja nur in den ersten Wochen und Monaten dieser Neueinführung so. Danach reguliert sich das dann runter auf ein Level, der natürlich viel, viel niedriger sein wird. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Aber letztlich wollen Sie ja auch Geld verdienen. Sie sind ja nicht das, was man vielleicht ein Fass ohne Boden nennt.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich, das ist eine Investition. Wir müssen Geld verdienen, um zu überleben. Das ist ein Wirtschaftsbetrieb wie jeder andere. Aber wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um langsam und nachhaltig in diesen Markt hineinzuwachsen.
Sie tragen ja einen großen Namen, um mal eine Fernsehsendung zu zitieren, kommen also direkt knallhart aus dem Printbereich. Hatten Sie vor einem Jahr, als Sie den Freitag kauften, schon die Absicht, hier ein bimediales Medium zu entwickeln oder ein Kommunikationsmedium, um besser das zu beschreiben, was Sie machen?
Der Freitag ist auf mich zugekommen, Ende 2007, und daraus haben sich diese Gespräche entwickelt. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich in der Tat hier in meinem kleinen Entwicklungsbüro bereits gesessen und ja schon mit dem Guardian gemeinsam überlegt, wie man ein stark weblastiges Medium in Deutschland etablieren kann, das politisch auch passt zum Guardian. Und da kam sozusagen der Freitag, wenn ich das mal so formulieren darf, wie gerufen, denn ich finde, dass es politisch-publizistisch sich sehr, sehr gut zusammengeht. Und wir haben hier eine Zeitung, die einen Nukleus, einen Kern bilden kann, um daraus etwas Wunderbares jetzt wachsen zu lassen.
Letzte Woche hat hier Bode Hombach, der Watz-Geschäftsführer, gesagt, er versteht sich letzten Endes als Inhalteanbieter und nicht als jemand, der bedrucktes Papier verkauft. Können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo tatsächlich der Freitag nicht mehr als Papierware zu erhalten ist?
Ich kann mir auch vieles vorstellen, aber ich weiß jetzt nicht, in den nächsten Jahren sicherlich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Zeitungen auf Papier am Ende sind, die wird es sicherlich auf absehbare Zeit noch geben, weil sie einfach unschlagbar praktisch sind. Ich glaube nur, dass zwischen Zeitung und Internet ein neues Aufgabenverhältnis sozusagen geschaffen werden muss. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da in Deutschland noch ziemlich weit hinten sind. Ich kann wirklich nur allen Leuten empfehlen, mal sich die Website des Guardian anzugucken und einfach zu sehen, wie stark die dort Leser reinholen in das Produkt und wie die sozusagen Print und Web miteinander verknüpfen. Und das ja auf einem sehr hohen Auflagenniveau auch. Ich meine, der Guardian ist eine richtig große Zeitung. Der Guardian hat 30 Millionen Unique User, also einzelne Nutzer im Internet. Das ist eine phänomenal große Zahl.
Und ich kann nur allen empfehlen, passend zum Interview mit Jakob Augstein, die Seite www.freitag.de aufzurufen und dann sich ein eigenes Bild zu machen. Dankeschön.
Danke Ihnen.